Schön, dass ihr mit dabei seid. Und heute haben wir eines der Themen, über die Andreas ganz gerne spricht. Es hat nämlich mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun, wie meistens beim Journalismus. Aber jetzt konkret geht es um Strom, um den Energiemarkt.
Ja, zu Gast Matthias Martensen von Ostrom. Die wollen den Markt umkrempeln. Das wollten einige schon. Wir hatten ja schon Tipper hier und 1,5 Grad. Aber Ostrom sind auch nicht uninteressant, fand ich.
Ja, die machen auch ein Strom zum Selbstkostenpreismodell. Man zahlt eine monatliche Grundgebühr, das sind 6 €. Und dann bekommt man eben flexible Strompreise. Sprich, ist Strom gerade teuer, zahlt man mehr, aber kann auch negativ sein. Und das ist dann in dem Fall positiv für den Kunden.
Ja, eigentlich müssen alle Anbieter inzwischen sogenannte dynamische Stromtarife anbieten. Aber wie unser Gast richtig sagt, verstecken die das gerade aktuell, weil denen das natürlich nicht passt. Sie würden nämlich viel lieber 35, 40 Cent jeden Monat, 12 Monate lang, 24 Monate lang einkassieren.
Wir haben über einiges gesprochen in der heutigen Folge, zum Beispiel auch darüber, ob bei uns auch ein Blackout drohen könnte, wie wir es in Spanien und Portugal vor einiger Zeit gesehen haben, wie sie das Unternehmen weiterentwickeln wollen und auch, ob eine Stromsteuer, die bald gesenkt werden soll, zumindest für manche sinnvoll ist oder nicht.
Ja, und wie er das vor allen Dingen geschafft hat, voll digitalisiert das Unternehmen auf die Beine zu stellen. Hört rein und abonniert uns gerne.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war dein erstes Handy?
Altes Nokia, aber ich weiß nicht mehr, welchen Modellnamen.
Ja gut, welche App ist am häufigsten bei dir im Gebrauch?
Das ist wahrscheinlich die Safari-App, einfach zum Internet surfen und dann wahrscheinlich die Slack-App, einfach weil wegen der Arbeit, da läuft alles bei uns drüber.
Welche technologische Superkraft hättest du gerne?
Wahrscheinlich Gedanken lesen, das wäre spannend.
Ja, und wer ist so für dich so der oder die technologische Vordenkerin?
Ich glaube, da gibt es viele. Also aktuell würde ich sagen Sam Altman mit OpenAI. Also sehr, sehr visionär, super spannend. Und ich glaube, wir nutzen inzwischen auch alle seine Technologie.
Das stimmt. Und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Nicht an Stadtwerke, sondern gute Frage. Woran denke ich? Also wahrscheinlich schon im Bereich AI, würde ich auch sagen, aktuell.
Und wer nicht zuerst an Stadtwerke denkt, kleiner Teaser, worum es jetzt gehen soll, ist Matthias Martensen. Schön, dass du bei uns bist. Hallo Matthias.
Hallo.
Hallo, freut mich auch.
Wir stellen dich kurz vor. Du hast studiert, unter anderem an der WHU, der Otto Beisheim School of Management. Die sagt bestimmt vielen etwas. Du warst bei Oliver Wyman unterwegs ein paar Jahre, zuletzt als Engagement Manager, auch ein schöner Jobtitel. Bist jetzt aber vor allem seit November 2020 Co-Gründer von Ostrom. Sagt man Ostrom richtig?
Genau, Ostrom, das ist richtig.
Ich habe eine Weile mal gelesen, so innerlich vorausscheinend Oststrom. Man könnte auch noch Ostrom sagen, aber es ist Ostrom.
Ja, keine Sorge, ne? Die Witze kennen wir doch sehr, sehr alleine schon. Aber der Hintergrund kommt von der guten Dame Eleanor Ostrom. Die ist die erste Frau gewesen, die den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen hat. Daher kommt der Name Ostrom. Also es hat nichts mit Strom eigentlich witzigerweise zu tun.
Ach ja, deswegen auch nicht Öko.
Richtig.
Hätte man noch denken können. Aber gut, so hat alles seine Bedeutung.
Ja, und das, obwohl ihr auch ein Energie-Startup seid. Wie kommt man dann von Oliver Wyman dazu, sich dann im Energiesektor, was ja auch nicht so der einfachste Bereich ist, zum Gründen zu bewegen?
Genau, es war eigentlich durch meinen Job doch, weil also als Berater, beziehungsweise in den Unternehmensberatungen, das fängt man ja normalerweise an, total generalistisch. Da hatte ich halt verschiedene Projekte auch im Bereich Banken, also im ersten Jahr, und dann hatte ich auch mal ein Projekt im Bereich Energie. Und das fand ich halt viel, viel spannender und relevanter im Endeffekt, sodass ich mich dann nach einem Jahr auf den Bereich spezialisiert hatte bei Oliver Wyman und dann eigentlich die letzten 4 Jahre nur Projekte und Mandate eben in dem Bereich hatte. Da im Bereich also Energy Retail oder eben Stromanbieter auf Deutsch und dann im Energiehandel, also Energy und Commodity Trading. Und so kam dann am Ende die Idee eben zu Ostrom, weil ich eben auch viele große, wie EnBW, Vattenfall und Co. beraten habe, aber eben auch Stadtwerke, und man eben sieht, wie die wenig digitalisiert sind. Und da dachte ich, da kann man sehr, sehr viel besser machen.
Da ist die Erklärung mit den Stadtwerken.
Richtig.
Ich beschäftige mich auch schon eine ganze Weile mit dem Strommarkt und Daten und was nicht alles gibt. Also es ist ja so unfassbar wie verständlich, dass sich da wenig ändert, wenn man nur die schieren Daten sieht. Pro Strom und Gas gibt es hunderte, 800 oder mehr Anbieter. Dann die Netzinfrastruktur, die Provider, die Messstellenbetreiber. Dieser Markt ist doch, könnte man das Gefühl haben, mit Absicht so komplex und unübersichtlich gemacht worden. Da kann man ja nur sich zurücklehnen und sagen, das Geld kommt ja frei Haus zu mir. Also wie siehst du, also das ist so meine Übersetzung des Strommarktes in Deutschland.
Ja, im Zweifel kommt ja immer alles, ist ja alles immer historisch bedingt. Also Deutschland hat ja eine sehr föderale Struktur. Das heißt, es kam ja daher, jede Kommune hatte ihr eigenes Stadtwerk, um halt da die Stromversorgung zu sichern. Und das ist ähnlich wie im Sparkassensektor. Da gibt es auch hunderte Sparkassen. So ist es halt eben auch im Strommarkt mit hunderten von verschiedenen Stadtwerken. Und das gab es halt in Deutschland niemals so eine Konsolidierung wie eben in anderen Märkten. Und damit ist Deutschland aber auch absolut der Außenreiter oder Ausreißer hier in Europa. Ich meine, wenn man in der UK, das sind irgendwie 60, 70 Stromanbieter. In Deutschland, wie du schon sagst, das sind, ich glaube, die Zahl, die ich sogar weiß, sind sogar über 1200. Also das ist nochmal mehr, wir haben 800 Verteilnetze und natürlich, wenn man jetzt erstmal so eine Struktur hat, ist das extrem schwierig, das zu konsolidieren, aber wo wir natürlich ein großer Fan, weil das stellt dann halt natürlich vor, enorme operative Probleme, die ganzen Kommunikationskanäle aufzubauen, die Abwicklung aufzubauen, das ist halt ein Riesenpain auf gut Neudeutsch, sich hier dann auch zu positionieren, vor allen Dingen am Anfang, wenn man wirklich von null anfängt.
Ja. Das kann ich mir vorstellen. Was macht ihr jetzt anders als andere? Also erklär mal kurz, was ihr macht, für alle, die es nicht wissen.
Also was wir darauf uns spezialisiert haben, ist von Anfang an, dass wir halt 100% digital sind. Und wir haben uns dann auf variable und dynamische Stromtarife spezialisiert. Also was heißt das? Der typische Stromvertrag in Deutschland sind ja 12, 24 Monatsverträge. Mhm. Häufig über Check24, man schließt ab und dann sucht man sich den nächsten. Und bei uns ist eben die Philosophie, die Strompreise sind variabel. Das ist eher dann wie bei der Tankstelle, man schaut, was sind die Preise heute etc. Und so ändert sich das halt. Und der dynamische Tarif, der macht das eben, es geht so weit, dass jede Stunde einen anderen Preis hat. Also hat man eben Preise von, also wenn man rein auf den Stromanteil schaut, von teilweise null und negativ. Das kam fast jeden Tag jetzt vor hier im Sommer, einfach weil so viel Solarstrom produziert wird, dass die Strompreise teils negativ werden. Und dann hat man natürlich auch an den Spitzen Lastzeiten, also zum Beispiel abends, wenn alle nach Hause kommen und kochen, sind die Strompreise natürlich teurer. Und wir versuchen halt mit diesen dynamischen Stromtarifen die Kunden zu motivieren, dann Strom zu nutzen, wenn er natürlich besonders günstig ist. Was besonders spannend ist, natürlich für Kundenhaushalte, die auch mehr zum Optimieren haben. Also sag ich mal, der Beste oder der Kunde, den wir halt bedienen, das ist halt der Prosumer, also sprich, der hat vielleicht eine Solaranlage, der hat das E-Auto und wir geben dem dann eben noch diesen Tarif an die Hand, dass er das alles eben nochmal auch gegenüber den aktuellen Strompreisen optimieren kann. Und ich meine, es gibt halt einfache Faustregeln, am Ende muss man immer dann Strom nicht benutzen, am besten zwischen 6 und 8 Uhr morgens und 6 Uhr, 8 Uhr, also morgens und abends, jeweils zu Frühstücks- und Abendszeiten und das E-Auto eben ein bisschen später am Ende eben zu laden. Und das Ganze haben wir noch eine Stufe weitergenommen, das heißt bei uns ein virtuelles Kraftwerk, also Neogrid. Das heißt, wir schauen in Echtzeit auf die Energiemärkte. Das muss man sich fast so vorstellen wie so eine Börse. Also, weiß nicht, wenn man so Trade Republic oder einfach mal live schaut, was der DAX macht. So verändern sich eben auch die Strompreise. Und wir gehen an die sogenannten Intraday-Strommärkte, schauen, haben sich die Preise geändert? Und dann optimieren wir automatisch die besten Ladezeiten, zum Beispiel für das E-Auto, sodass der Kunde immer den besten Strompreis am Ende über uns erzielt.
Aber das hilft ja vor allen Dingen denen, die eben so flexibel sind, das machen können. Ne? Also wenn ich mit dem E-Auto natürlich unterwegs bin, habe ich eben nicht diesen Verbraucher zu Hause stehen, der dann geladen werden kann. Und die Waschmaschine ist auch nicht immer voll um sie mittags. Das treibt mich ja persönlich auch um. Die Frage ist, wie flexibel sind denn die deutschen Haushalte, immer dann Verbraucher zu nutzen, die man nutzen muss? Ich kann den Fernseher nicht mittags anmachen, nur weil es gerade negative Strompreise gibt. Ja, wie flexibel sind die deutschen Haushalte dahingehend?
Ich glaube, man unterschätzt am Ende, wie wie wenig digitalisiert die deutsche Infrastruktur ist und damit eben auch der Anreiz weniger ist. Also um das überhaupt zu haben können, ist also eine Voraussetzung zum Beispiel eben der Smart Meter. Da ist man in Deutschland jetzt bei knapp über 2%, dass alle Haushalte einen überhaupt haben und natürlich die großen Haushalte prädestiniert einen bekommen soll. Um die Frage zu beantworten, natürlich ist ein großer Haushalt, hat natürlich mehr zu optimieren. Das sagte ich ja auch zum Beispiel, jemand, der eine Wärmepumpe hat und ein E-Auto hat, der kann natürlich auch viel, viel mehr optimieren, weil jetzt nehmen wir mal den typischen E-Auto-Kunden, der kommt nach Hause und wird er dann anfangen zu laden, um 6 wird er einfach die teuersten Stunden laden. Wenn er einfach nur seinen Ladevorgang 2 Stunden nach hinten schiebt, kann er zum Beispiel deutlich mehr am Ende schon sparen. Und das sind eigentlich kleinere Änderungen, mit denen er viel erreichen kann. Das heißt aber natürlich auch, ein kleinerer Haushalt mit, ja, also zum Beispiel nur mit Waschmaschine und Spülmaschine und so weiter, kann man natürlich weniger optimieren, aber man kann trotzdem am Ende nur den Anreiz zu haben, motiviert die Leute, sich schon anders eben zu verhalten. Und das heißt zum Beispiel, fast jede Waschmaschine oder Spülmaschine, die man ja heutzutage kauft, die hat so einen Delayed Start. Also einfach, dass man sagt, okay, lauf nicht jetzt los, meine Spülmaschine, sondern lauf in 2 Stunden los. Also, und am Ende kann ich dann auch schon wieder Geld sparen. Und alleine solche Lasten helfen natürlich dann am Ende wieder Strom zu sparen und damit Geld zu sparen.
Der Kunde oder die Kunden, die du beschreibst, sind dann aber meistens ja schon dann die besser gestellten, die wahrscheinlich im Einfamilienhaus unterwegs sind, die Wallbox irgendwie da an der Garage haben, im besten Fall noch Solar auf dem Dach und nicht unbedingt das Mietshaus in der Großstadt. Ne?
Korrekt, korrekt. Also das ist unser Kunde, auf den wir uns eben auch fokussieren. Das sind aber auch eben die Kunden, die im sogenannten Pflicht-Rollout typischerweise sind für den Smart Meter. Das sind alle Kunden über 6000 Kilowattstunden und die müssen einen Smart Meter jetzt bekommen in den nächsten Jahren. Das ist genau der Kunde, den wir ansprechen.
Ah ja, das ist wieder ein altes Thema und ein lustiges, nee, nicht lustiges Thema für diejenigen, die es betrifft, wie mich zum Beispiel hier bei Weststrom. Da brauche ich gar nicht anrufen, ob ich einen Smart Meter kriege. Das ist vergebene Liebesmühe, das zu versuchen. Also ich stehe dann zumindest bei euch im Regen, also kann ich bei euch nicht Kunde werden, weil ich noch keinen Smart Meter habe und auch in den nächsten 2 Jahren wahrscheinlich keins bekomme.
Doch, du kannst immer Kunde werden. Deswegen haben wir sozusagen, also wir sind ja damals vor 4 Jahren gestartet oder 4,5 Jahren jetzt. Und da gab es nicht einen einzigen Smart Meter, der uns Daten gesendet hat. Das heißt, wir sind eben angestartet mit variablen Stromtarifen, also wo sich der Preis pro Monat ändern kann, weil das funktioniert
Ach, pro
mit
Monat,
jedem.
Okay.
Genau, also bis monatlich ändern kann. Und das kann jeder Kunde, egal ob Smart Meter oder moderne Messeinheit oder analoger Ferrari-Zähler. Das ist so ein Grundtarif, den wir anbieten, den kann jeder nutzen. Und dann der Kunde, der einen Smart Meter hat, der wird dann automatisch auf den dynamischen Tarif bei uns transferiert, dass er eben die vollen Benefits eben bekommen kann.
Und was kann man im Durchschnitt so sparen bei euch? Ihr bekommt ja so eine Grundgebühr von, ich glaube, 6 Euro waren es, ne, im Monat, die ihr berechnet. Und der Rest ist dann abhängig von dem, wie sich gerade der Preis entwickelt. Was kann ja auch ins Auge gehen, wenn die Strompreise irgendwie eine lange Zeit irgendwie hoch sind, aus irgendwelchen Gründen. Aber was ist so die durchschnittliche Ersparnis, die ihr so erreichen könnt?
Genau, das glaube ich, ist gut, dass wir das vorher besprochen haben, weil das kommt natürlich auf den persönlichen Haushalt drauf an. Also ein kleinerer Haushalt, der wenig Lasten verschieben kann, der spart wahrscheinlich bis zu 10%. Ein größerer Haushalt kann bis zu 35% seiner Stromkosten sparen durch die dynamischen Tarife. Mhm. Das kommt am Ende natürlich drauf an, na klar, auf die Marktpreise, aber am Ende wirklich, wie sehr nutzt der Kunde eben auch die smarten Optimierungen, die wir anbieten. Und je mehr das nutzt, desto mehr kann er am Ende eben sparen. Und das machen wir eben auch voll automatisiert. Wir haben, am Ende wollen wir nicht, dass der Kunde nachts, Mitternacht aufstehen muss und dann selber das E-Auto laden muss, sondern es geht darum, dass wir das natürlich voll automatisiert den Ladevorgang steuern, sodass der Kunde wirklich nichts zu tun hat, sondern wir übernehmen alles komplett remote. Und kann der Kunde am Ende dann am meisten Geld sparen.
Wir sind ja auf dich gekommen, oder ich zumindest hatte das deinen Namen bekommen, da ging es um diesen Blackout in Spanien. Das hängt ja auch so ein bisschen davon ab, euer Geschäftsmodell, dass diese Energiewende weitergeht. Ne? Also dass Wind und Solar kommen, dadurch die Stromtarife natürlich günstiger werden und die Menschen sparen können. Ne? Das ist ja davon abhängig. Hat es da auch so ein bisschen so einen kleinen Herzinfarkt-Moment, als das in Spanien kam? Erst hieß es ja, die Erneuerbaren waren schuld und so ein bisschen gab es ja Gerüchte.
Vielleicht nochmal kurz erzählen, was passierte?
Naja, Portugal, Spanien waren ja große Teile der Länder durch einen Blackout betroffen. Da sind mit einem in weniger Stunden alles zusammengebrochen. Und das hat auch, glaube ich, ein paar Tage gedauert, meine ich, bis das wieder alles okay war, ne? Also wie hast du darauf geschaut, so jetzt, oh, jetzt geht das bestimmt das Theater wieder los, Diskussion um?
Ja, also ich glaube natürlich, das war erst die Frage, was wäre sie überhaupt schuld? Und dann ist die Schuldzuweisung, die passiert ja mal ganz, ganz schnell. Und am Ende ist rausgekommen, es lag einfach eher an einer Misskommunikation zwischen den Netzbetreibern und den Kraftwerksbetreibern. Also es gab zu viel Strom im Markt. Also sprich, man muss ja mal diese 50 Hertz schaffen. Mhm. Und da war einfach zu viel Strom. Und deswegen kam es dann zu Zwangsabschaltung. Und das hatte dann eine Kettenreaktion ausgelöst. Und das ist halt am Ende, das eben das Problem bei der Erneuerbaren ist ja immer, dass das unvorhersehbar sehr. Also klar, wir haben jetzt auch Wetterberichte und dann weiß, wann die Sonne scheint. Wir wissen immer, wann der Wind kommt. Aber es ist ja nie 100% gesetzt. Also es gibt immer am Ende Restabweichung, wo man sich nicht ganz sicher sein kann. Und das führt am Ende dazu zu ja Schwankungen in den Strompreisen und am Ende eben zu genau dem, was passiert ist. Und das ist jetzt ein absoluter Extremfall gewesen, der ja also meines Wissens noch nie vorgekommen ist, also in ganz Europa seit, weiß nicht wie vielen Jahren. Und die Erneuerbaren waren nicht schuld, sondern es war einfach ein Missverständnis sozusagen. Und klar, wir bauen auf dieses Modell, dass wir sagen, auf der einen Seite der Strom, also Angebot, wird immer dynamischer durch die Erneuerbaren. Gleichzeitig müssen wir ja eben aber auch den Konsumenten helfen, dann eben zu steuern, wann der Strom günstig ist. Also wir versuchen genau diese Brücke zu schlagen, dann Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. Wenn viel Strom verfügbar ist, dann sollen unsere Kunden Strom benutzen. Also sprich, der Strom ist günstig. Wenn nicht so viel Strom eben verfügbar ist, dann sollen unsere Kunden das nicht nutzen. Das ist ja, glaube ich, eher dann die Sache, wo die in Deutschland dann die Angst hat. Das ist dann ja die sogenannte Dunkelflaute im Winter. Es gibt wenig Wind, es gibt wenig Sonne und dann kann es natürlich auch zu Ausreißern kommen. Das beschränkt sich aber, wenn man dann wieder mal anschaut, wie häufig kommt das vor, das ist an wenigen, wenigen Tagen im Winter und dann für wenige Stunden. Und wir wissen ja immer die Strompreise einen Tag im Voraus, also heute um 1 Uhr werden die Preise veröffentlicht und ich weiß dann für den gesamten morgigen Tag, wie die Strompreise sind. Und was wir da eben auch zum Beispiel machen, ist, dass wir unseren Kunden dann proaktiv eine Push-Nachricht schreiben und sagen, hey, morgen ist der Strom besonders teuer zwischen den und den Stunden, also bitte darauf achten. Weil wir wollen ja auch nicht, dass unsere Kunden da jetzt extra, sag ich mal, ins Messer laufen und dann einfach zu viel für Strom bezahlen. Und das ist eben genau da, wo das Energiesystem sich umbaut. Und wir wollen eben helfen, den Verbrauch unserer Konsumenten am Ende zu flexibilisieren, dass dann Strom benutzt wird, wenn er auch wirklich ja viel verfügbar ist und eben genau andersrum.
Aber dann sag's nochmal für Laien aus deiner Sicht, wie stabil ist unser ganzes Energie, unser Stromsystem? Weil das ist ja tatsächlich, was da in Spanien passiert ist, etwas, wofür alle Angst haben. Und man hört dann immer ganz viele komplizierte Begriffe und Worte und ja, und die meisten bleiben Fragen zurück und denken sich, kann das ja auch passieren?
Man kann es nie nicht ausschließen. Auf der anderen Seite ist Versorgungssicherheit das absolute Prio-Thema für die Übertragungsnetzbetreiber und wenn es aus unserem Stromversorgungssystem geht. Also das ist wirklich das allerhöchste und wichtigste, eben die Versorgungssicherheit sicherzustellen. Und ich meine, ich wohne jetzt in Berlin. Ich habe noch nie einen Stromausfall hier erlebt, seitdem ich hier gewohnt habe. Also nicht mal minutenlang und so weiter. Das ist ja ganz anders, wenn man zum Beispiel schaut in die USA, wo es viel, viel häufiger auch mal zu Stromausfällen kommt, wo das ja viel, viel privater organisiert ist und so weiter und es auch andere Incentives gibt. Und in Deutschland ist halt Versorgungssicherheit das A und O. Und ich würde mich hier weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, es wird nicht vorkommen in Deutschland. Vor allen Dingen die Netzbetreiber und auch die BNetzA, die schauen sich das ja regelmäßig an, die rechnen ja die Szenarien durch. Wie viel Reservekapazität brauche ich? Wie viele Kraftwerke muss man in der Reserve laufen lassen, um eben solche Spitzen abfangen zu können? Und im Normalfall ist man ja auch Deutschland ja nicht alleine. Also das deutsche oder das europäische Stromnetz ist ja verbunden durch Interkonnektoren. Das heißt, wenn es zum Beispiel zu wenig Strom in Deutschland gibt, dann kann man was aus Frankreich importieren und andersrum. Mhm. Und das ist ja auch wiederum anders in den USA, wo zum Beispiel Texas quasi so eine Insel ist und man eben nicht, sag ich mal, mit anderen Gebieten Strom austauschen kann. Das heißt ja, das europäische System ist viel, viel, viel robuster. Die Regulatoren, die BNetzA und Co., die schauen sich diese Szenarien an und es stellt immer sicher, dass genügend Reservekapazitäten in den Märkten sind. Also ich halte es für äußerst, äußerst unwahrscheinlich, dass es jemals in Deutschland passieren wird.
Wenn ich die Zahlen hier richtig sehe, habt ihr quasi, wenn man den Strompreis oder das, was die Leute bezahlen müssen, anschaut, ist ja irgendwie habt ihr auf ein Viertel Einfluss, wenn ich das richtig sehe? Ne? Die Hälfte irgendwie sind Steuern, dann kommen noch Netzentgelte und dann der Teil Beschaffung und Vertrieb. Wie schaust du dann auf die ganze Diskussion, Steuer, also Stromsteuer zu senken und die elendige Diskussion, die es hier gab die letzten Wochen, drauf mit einem Lächeln und sagst, ja, wir machen aus den anderen 25%, holen wir viel mehr raus als eure 8. Und wie viel Cent waren das?
2,05
Cent pro Kilowattstunde, ne?
Ja, ich glaube, was man auch in der ganzen Debatte wiederum vergisst, ist zum Beispiel auch Netzentgelte sind inzwischen oder können variabel sein. Also es gibt das jetzt, das ist das Gesetz ENWG 14a Modul 3, wo man eben auch wie beim Strompreis, ja, ich muss einmal das Gesetz sagen, aber falls man das mal nachschauen will. Aber das Spannende ist da, wie der Strompreis variabel und dynamisch schwankt, gibt es inzwischen auch regulatorisch festgeschrieben, dass auch Netzentgelte eben schwanken können, was am Ende ein viel, viel größerer Hebel ist, als jetzt die 2,05 Cent von der Stromsteuer. Also um Beispiel zu geben, hier in Berlin zahlt man rund 10 Cent an Netzentgelten, also auf den Arbeitspreis. Die Stromsteuer ist 2 Cent. Und das heißt, die Spannbreite und was der Kunde im Zweifel optimieren könnte bei variablen oder dynamischen Netzentgelten ist viel, viel höher als bei einer Stromsteuer. Mhm. Die Krux da ist wiederum, dass kein einziger oder eigentlich ja kein einziger deutscher Netzbetreiber das gerade abbilden kann, variable Netzentgelte anzubieten. Was ja eigentlich ja wieder Quatsch ist, weil das dann viel, viel größer auch Hebel für den Kunden ist. Und dann wird in Deutschland jetzt gerade groß diskutiert über die Energiesteuer. Da muss man natürlich auch fairer sein, klar, 2 Cent hilft, aber das ist nicht so ein großer Hebel wie die teuren Netzentgelte. Mhm. Und wir würden das befürworten. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, hier ist wieder die Diskussion ein bisschen fehlgeleitet. Also uns wäre es lieber, wenn die endlich die Netzentgelte dynamisch werden, weil der Kunde viel, viel mehr optimieren und sparen kann als bei 2,05 Cent bei der Stromsteuer.
Für Privatkunden gab es ja bei der Stromsteuer dann jetzt nochmal Diskussionen. Dieses Jahr klappt das nicht mit der versprochenen Entlastung. Jetzt gab es einen Ökostromanbieter Grün oder so heißen. Die machen es trotzdem. Ja. Ist das auch was für euch? Die entlasten quasi.
Ja.
Kannst du jetzt verkünden.
Nee, also das ist halt auch wieder so, also Grün, die sind sehr, sehr aggressiv und da muss man auch ganz genau schauen, was die einem da versprechen. Das sind halt irgendwelche Marketingversprechen, die einfach Quatsch sind, um jetzt einmal Kunden ködern zu können. Klar, das ist am Ende, jetzt kriegen sie das vielleicht auf ein Jahr gut geschrieben, aber das ist am Ende auch nur ein versteckter Bonus, der jetzt gerade nett gemeint ist. Also das machen wir nicht. Wir warten auf die richtige Senkung und reichen die dann hoffentlich konform an alle Kunden durch. Und dann fokussieren wir uns lieber auf die großen Hebel wie dynamische Strompreise und dynamische Netzentgelte, dass das funktioniert.
Jetzt müssen doch eigentlich laut Vorgaben müssen bald alle auch dynamische Stromtarife anbieten. Wie wird das dann für euch werden, wenn jetzt auch die großen Anbieter anfangen, sowas zu machen, oder wird man das verstecken irgendwo im ganz weit hinten in den Tarifdschungeln der Webseiten? Was denkst du?
Ja, also wir wissen es ja schon. Also es ist seit 1.1. dieses Jahres ist es Pflicht, einen dynamischen Stromtarif anzubieten. Und ihr könnt ja gerne mal den Test machen und schauen, wie einfach der abzuschließen ist bei den meisten Stromanbietern. Und er ist einfach versteckt oder man muss zum Beispiel einfach, den muss den Kundensupport extra anrufen, damit man überhaupt den Tarif bekommt und so weiter. Also sprich, es gibt de facto aktuell eine Handvoll an Anbietern, die das wirklich anbietet. Und was halt auch spannend ist oder woran wir glauben ist, der Stromtarif ist ja am Ende ein reiner, ja, das ist halt ein Tarif. Also das ist am Ende nichts, was dich differenziert im Markt. Also auch aktuell ja, aber in 1-2 Jahren wahrscheinlich nicht mehr. Sondern was man daraus macht. Und zum Beispiel, wir haben eine App und jeder Kunde muss die App benutzen, worüber er dann eben auch seine Geräte einbinden, integrieren kann und wir das dann eben auch optimieren für den Kunden, alles vollautomatisiert. Und das ist am Ende, wie man den Kunden überzeugt, zu einzuwechseln und dann nicht doch zu einer Vattenfall oder EnBW, weil wir eben mehr als nur den Tarif anbieten und dem Kunden wirklich Geld sparen und nicht nur den Tarif anbieten. Und das ist daran, woran wir glauben und worauf wir auch eben auch unsere Ressourcen jetzt eben auch rein investieren.
Dann aber erklär nochmal, wie das dann aussieht in der App. Also gebe ich dann ein, welches Backofenmodell ich habe und wie ich den jetzt die nächsten 2 Stunden benutzen werde? Oder muss das wirklich alles Internet of Things sein und alles irgendwie dann verbunden in der App?
Genau, also wir haben noch keine Backöfen integriert, was aktuell noch auf E-Autos, Wallboxen.
Ja, aber kann ja passieren noch, war jetzt ein Beispiel.
Genau. Genau. Also nehmen wir das Beispiel des E-Autos, weil das haben wir integriert vollends und end-to-end. Also am Ende ist es so, zum Beispiel, wenn man jetzt einen Tesla hat, dann hat man auch einfach, muss man einfach in die App gehen und sagt, ich möchte da jetzt mein E-Auto verbinden, dann gibt man seinen Nutzernamen und Passwort ein und dann ist das Auto verbunden. Also alles läuft über 4G-Verbindung an dann können wir zum Beispiel auslesen, was der State of Charge ist, also wie viel ist die Batterie aufgeladen vom E-Auto. Wir können dann aber auch, weil der Kunde uns das Einverständnis gibt, die Ladevorgänge automatisiert starten und stoppen. Und dann sagt der Kunde uns nur noch, wann brauche ich das E-Auto und wie viel Prozent soll das E-Auto aufgeladen sein? Und dann machen wir den Rest für den Kunden. Also mehr ist das nicht. Das sind am Ende zwei Einstellungen, die der Kunde uns gibt. Und jedes Mal, wenn dann das E-Auto neu eingesteckt wird, dann würden wir diese Einstellung vom Vortag weiter benutzen und sagen, okay, jetzt ist das E-Auto eingestellt, das stellen wir automatisiert fest. Und dann geht der Ladevorgang wieder dann los, wenn die Strompreise günstig sind.
Also die Zukunft dann, das ist ja, hat ja jemand auch mal, glaube ich, niedergeschrieben, ne? Die Elektroautos sind so fahrbare Stromspeicher auch am Ende des Tages. Könnte man ja noch bidirektional machen, so nennt man das ja, dass die dann auch Strom zurückgeben.
Richtig.
Bis hin zur Verknüpfung mit meinem Arbeitskalender, wo ich sage, der weiß immer, wann ich den nächsten Tag zur Arbeit muss oder nächsten Einsatz des Autos. Also Zukunftsmodell wäre, ja, das ist alles automatisiert. Ich brauche mich eigentlich gar nicht mehr kümmern. Das Auto ist aufgeladen, wenn ich es brauche. Und es lädt nur dann, wenn der Strom billig ist.
Genau. Und das ist genau das. Also außer, dass wir den Kalender noch nicht integriert haben, funktioniert das genauso auch jetzt schon bei Urstrom.
Aber denkbar wäre das.
Denkbar wäre das, ja. Und das ist, also fairerweise ist das auch nur eine weitere Integration und man könnte dann den Google- oder Microsoft-Kalender auslesen. Also weit hergeholt ist das nicht. Wir haben bisher noch nicht so viele Kunden gehabt, die das explizit nachgefragt haben.
Aber ihr entwickelt das jetzt schon noch mal weiter zu mehr Geräten hin oder wie sieht das dann in ein, zwei Jahren aus bei euch in der App?
Genau. Also bei uns ist es so, dass wir uns jetzt eben fokussiert haben, vor allen Dingen auf E-Autos und Wallboxen. Und jetzt der nächste Schritt für uns ist eben PV und die Batterien auch noch in diese holistische Optimierung einzubauen. Also dass man wirklich großen hat, Verbraucher und Erzeuger hat. Und dann im nächsten Schritt würden wir uns dann Wärmepumpe anschauen. Also wirklich auf die großen Verbraucher im Haus fokussiert. Und dann würden wir wahrscheinlich auch nochmal die Backöfen und Co. uns anschauen. Aber
na gut, ihr müsst ja eure Zielgruppe irgendwann erweitern. Genau. Ja, ne? Also, weil sonst seid ihr ja sehr spitz unterwegs.
Genau. Obwohl das, was du ansprachst mit PV-Anlagen, interessiert mich auch gerade. Da muss man schon heutzutage schon gut ein bisschen damit auskommen können, Apps zu programmieren oder zu sagen, wie kriege ich jetzt meine Batterie eingebunden in ein System von dynamischen Stromtarifen. Also, dass die Batterie, jetzt stellt man sich mal vor, die Solaranlage lädt das Batterie, die ist jetzt nicht ganz voll und das System muss ja erkennen, hey, jetzt ist der Strom gerade negativ, jetzt könnte ich eigentlich die Batterie mit normalem Strom richtig vollballern und wenn ich es dann brauche abends, kann ich aus meiner Batterie das Haus versorgen. Also das müsste ja auch automatisiert werden. Hättet ihr so viel Zugriff auf die interne Hausanlage, dass ihr das mitsteuert oder muss das der Kunde dann doch wieder über andere Apps lösen?
Nee, also wir haben uns das auch schon angeschaut und wir machen das so, dass es wirklich alles komplett integriert ist bei uns, der Kunde nicht in weitere Apps gehen muss. Aber halt immer nur für großen Verbraucher.
Okay, also auch Wärmepumpe und so? Dann
genau. Also Wärmepumpe, da haben wir zum Beispiel Integration schon mit Weiland und Fiesmann als zwei der ganz großen schon integriert. Und das ist eben ein weiterer Schritt, den wir dann am Ende auch noch mit integrieren werden. Was natürlich im Winter besonders spannend ist, weil da wird viel geheizt, da sollte man am besten dann eben auch günstigen Strom nutzen.
Ja.
Wie viel hast du denn selber gespart durch flexible?
Er heizt nicht.
Er heizt gar nicht.
Ich heiz nicht, nee, wir heizen nicht. Nein, wir haben aber Fernwärme, also da kann ich wenig sparen. Und ich meine, deswegen, da ist bei mir das Sparpotenzial null, also außer die Vattenfall senkt die Preise. Aber jetzt mit dem Strom selber, also wir haben eine PV-Anlage und einen Heimspeicher. Und das ist natürlich am Ende fast immer das Beste, auf Eigenproduktion zu optimieren und dann im zweiten Schritt auf die dynamischen Stromtarife. Also wie viel genau gespart, kann ich nicht sagen, aber ich würde wahrscheinlich eher in den oberen, also was ich anfangs meine, bei 35%
lagen. Ja, Richtung 35,
ja. Genau.
Wie seid ihr eigentlich, wir hatten schon einige hier im Podcast, 1,5 Grad und Tipper auch. Und wie ist so der Wettbewerb? Habt ihr alle noch genug zu tun beim 80, 40 Millionen Haushalten in Deutschland oder mehr? Da gibt es ja, glaube ich, noch nicht sich groß im Weg rumzustehen, oder? Oder wie ist das aktuell?
Genau. Also das ist genau die Antwort, die ich auch immer sage. Ja, es gibt Konkurrenz und am Ende ist es eben gut, dass die aktuell da ist, weil sie alle hilft, die Kunden zu ja, quasi belehren, was sind dynamische Stromtarife, wie funktioniert das, wir ziehen alle an einem Strang, wir wollen mehr Smart Meter in Deutschland und Co. haben. Und jeder von den Player, den er auch gerade genannt hat, der hilft genau mit dieser Vision aktuell. Und wenn man sich ja auch anschaut, von wem gewinnen wir Kunden, das ist eben nicht ein Tibber, sondern das ist am Ende die alten, eingesessenen Stadtwerke oder eben sowas wie E.ON, Vattenfall. Da kommen unsere Kunden her, weil die eben unzufrieden sind, aber halt weniger ein Tibber-Kunde, weil entweder entscheidet man sich dann für O-Strom oder Tibber und dann reicht das denen auch, da wird nicht so viel zwischendurch mehr gewechselt. Und deswegen gibt es der Markt halt ja aktuell noch so groß und der wächst ja auch sehr, sehr schnell, weil dieses Subsegment, was wir natürlich anschauen, ist ja, wie viele also Kunden idealerweise mit Smart Meter. Und da ist der Rollout erst gerade losgegangen, eigentlich letztes Jahr, jetzt erst offiziell dieses Jahr. Und das heißt, auch dieses Segment ist super, super schnell am Wachsen. Und da wollen wir eigentlich ja die meisten Kunden gewinnen.
Und die neue Bundesregierung ist für euch eine gute Sache oder nicht so?
Bisher hat sie noch nichts gemacht.
Egal, also alles unaufhaltsam.
Ja, aktuell kann ich da noch nicht wenig zu sagen. Also bisher sind da noch wenig Impulse gekommen in dem ganzen Bereich. Also ich meine, wir haben uns natürlich den Koalitionsvertrag angeschaut. Ich glaube, da steht alles Richtige drin. Wie wir wollen mehr Smart Meter, wir wollen mehr Flexibilisierung und so weiter. Die bisher haben wir halt noch nicht die Taten gesehen. Außer dass die Stromsteuer nicht kommt. Und ich glaube, da müssen wir einfach noch ein bisschen abwarten, dass da jetzt nochmal die richtigen Impulse kommen.
Ich habe schon das Gefühl, dass gerade Gasversorgung, Gasverbrauch im Vordergrund steht bei dieser Regierung.
Richtig,
weil
ja.
Ich habe das Gefühl schon, die Wärmepumpe soll das Abstellgleis, die Gasheizung wieder rein in den Keller.
Ja.
Welchen Eindruck habt ihr?
So wird es jedenfalls medial aktuell dargestellt. Die Frage ist halt, wird sich das wirklich durchsetzen? Weil es ist ja am Ende so, vor allen Kunden, die zum Beispiel jetzt eine PV-Anlage haben und so, für die wird sich das immer lohnen, auch da eine Wärmepumpe zu haben und nicht mehr auf die Gasheizung weiterzusetzen. Oder wenn die umgerüstet wird, wird er sich keine kaufen. Und das ist ja auch so schön, zum Beispiel in dem konservativen Texas boomen gerade Renewables, nicht weil die Republikaner kein Öl mehr mögen, sondern einfach, weil Erneuerbare das günstigste sind. Und den Trend, ich meine, man muss sich mal anschauen, wie günstig ist ein PV-Modul geworden? Das ist, weiß nicht, ein Zehntel oder so wie vor, weiß nicht, 5 Jahren. Also das ist jetzt bitte nicht festnageln hier auf die Zahlen, aber das sind halt mal rapide gefallen. Das gleiche bei Speichertechnologie. Die Preise kennen nur einen Weg und das sind in den Keller. Das heißt halt, Erneuerbare sind inzwischen so kompetitiv, dass es halt keinen Sinn macht, in eigentlich was anderes und fossile Sachen zu investieren.
Ja, dazu passt ja, dass heute die Elektroautozahlen kamen, die Zulassung und ein kleiner Boom gerade läuft. Also
genau.
Vielleicht stimmen ja die Leute mit den Füßen ab gegen irgendwelche Regierungen, die da meinen, sie müssten uns irgendwas verkaufen.
Weil die Speicher ja noch recht teuer sind. Aber gut.
Ja, muss sich jeder ausrechnen.
So ist das.
Ja. Vielen Dank, Matthias Martin.
Super, vielen Dank auch.